Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und jetzt im Elbertalk geht es um einen Proktologen aus Wuppertal. Er klärt auf TikTok und Instagram über Themen auf, über die viele vielleicht lieber schweigen. Es geht um Darmgesundheit, Toilettengänge, alles was dazugehört. Ich spreche mit Dr. Eduard Karsten. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen.
Wir können hier ganz ungeniert über so Dinge sprechen, über die man eigentlich nicht unbedingt beim Frühstück redet. Ich habe mich in der Vorbereitung auch so ein bisschen schwer getan, aber Sie, wenn ich auch so Ihre Videos sehe und so, Sie haben da gar keine Hemmungen mehr bei dem Thema.
Nein, eigentlich nicht.
Ja, kommt das aber manchmal vor, dass Sie irgendwie auf einer Party oder irgendwie mit der Familie beim Essen sitzen und reden von der Arbeit und dann sagt irgendwer, jetzt reicht's aber mal, zu viel Details.
Ja, es kommt tatsächlich vor, wenn wir tatsächlich, also ich sag mal so, meine Eltern sind auch Ärzte, also wir sind Ärzte, auch meine Schwester ist Ärztin, und wenn wir über medizinische Themen noch unterhalten, auch über solche Themen uns unterhalten, da haben wir wenig Scheu, ne, auch wenig Hemmungen. Aber wenn zum Beispiel ein Außenstehender kommt, zum Beispiel jemand, der nicht aus Medizin ist, dann macht er schon manchmal große Augen.
Ja, das glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, also von Fachärztemangel über Fürze bis Fehlinformation ist heute Thema bei Radio Wuppertal. Ich bin Jasmin Voss. Zum Start ins Interview machen wir immer so eine Kurzfragerunde zum Kennenlernen. Kaffee oder Tee?
Eigentlich Kaffee, aber letzte Zeit trinke ich tatsächlich mehr Tee.
Okay. Frühstück, Haferflocken oder Brötchen mit Nutella?
Eher Spiegelei.
Ah, okay. Achten Sie auf sowas wie darmgesunde Ernährung? Das ist so ein Schlagwort, was ich öfter irgendwie in dem Zusammenhang gelesen habe.
Ich versuche generell auf die gesunde Ernährung zu achten. Das muss nicht, also eine darmgesunde Ernährung ist eigentlich Bestandteil der gesunden Ernährung. Aber ja, in dem Fall würde ich sagen, natürlich.
Ein guter Tag startet mit?
Mit Glas Wasser.
Ah, echt?
Ja.
Okay, sehr gesund. Und endet mit?
Ändert tatsächlich mit einem, zwar nicht immer, mit einer Seite von meinem Buch, was ich gerade lese.
Aha, was lesen Sie denn gerade?
Was lese ich gerade? Ikigai. Ikigai, das ist im Prinzip, das ist japanische Philosophie über das glückliche Leben.
Ah, daher kenne ich das, genau, ja, habe ich gehört.
Das Ikigai. Das ist ein Prinzip des Ikigais, also wie man sein eigenes Leben mit kleinen Schritten, mit kleinen Schräubchen einfach verbessert.
Okay. Zu Ihrer Arbeit. Humor im Behandlungszimmer, ja oder nein?
Ganz viel.
Gibt es etwas, was Sie an Ihrem Beruf nicht mögen?
Das ist sehr schwierig zu beantworten, denn ich mag tatsächlich meinen Beruf, auch wenn man das manchmal nicht glauben kann. Manchmal die Belastung ist das, was uns nicht nur mich, sondern alle etwas belastet. Die Bürokratie ist wahrscheinlich das Einzige, was ich wirklich in meinem Beruf hasse, ja.
Okay. Was gibt Ihnen denn das Gefühl, dafür mache ich den Job, dafür mache ich den gerne?
Feedback von Patienten. Dankbarkeit. Mhm. Das ist so. Ich habe tatsächlich Glück, dass wenn wir irgendwas machen, dann sehen wir relativ schnell Ergebnisse. Und die Patienten fühlen das. Und die geben das uns sofort auch wieder. Und das ist eigentlich schon das Allerbeste in meinem Beruf.
Was sollte ein guter Arzt Ihrer Meinung nach unbedingt mitbringen?
Kommunikationsfähigkeiten.
Mhm. TikTok oder Instagram?
Beides momentan, aber für mich eher Instagram.
Mhm. Sie posten als Dr. Eduard Karsten Aufklärungsvideos zu medizinischen Themen. Was gucken Sie sich persönlich gerne an bei Social Media?
Wenn ich mein Feed angucke, ich habe sehr viele Sportsachen, also so Sportvideos tatsächlich. Viel tatsächlich auch Lifestyle, viel Medizin, viel Wissenschaft und viel Humor. Mhm. Ja, auch lustige Sachen.
Was ist gut und was nervt an Social Media?
Was nervt ist natürlich, das kann man so nicht sagen, das nervt natürlich, dass es so ein Zeiträuber ist. Ne? Das kennt man ja. Ne? Ich bin nicht nur privat, sondern auch beruflich auf Social Media unterwegs. Ich nutze das natürlich auch, diese Möglichkeit, ne, um einfach mich auf meine Arbeit aufmerksam zu machen. Aber mich nervt das, wenn ich selbst manchmal einfach da hängen bleibe. Und dann denke ich, diese 30 Minuten waren doch verlorene Zeit, weil ich dann gar nicht weiß, was ich gerade gescrollt habe.
Ja, kenne ich. Das ist wahrscheinlich auch so gar nicht Ikigai, ne?
Nee, überhaupt
steht
nicht.
In dem Buch steht nichts über Instagram.
Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht.
Wer mal gucken will, Sie sind ganz leicht zu finden bei TikTok und bei Instagram unter Ihrem Namen, Dr. Eduard Karsten, Proktologe aus Wuppertal, heute hier im Elbertalk. Erstmal kurz zu Ihrem Job. Was ist aus Ihrer Sicht das Spannende an Ihrem Fachgebiet?
Das Spannende an meinem Fachgebiet? Die Vielfältigkeit. Also man denkt, das ist ein sehr kleines Organ, ne? Das ist After und vielleicht ein Dickdarm ist ja so ein ganz kleiner Teil oder geringer Teil des menschlichen Körpers. Aber bei uns, das ist so eine Schnittstelle zwischen der Chirurgie, der klassischen Chirurgie, woher ich eigentlich komme als Facharzt für Chirurgie. Und wir müssen sehr viel über die Gastroenterologie, also über innere Medizin wissen, dermatologische Themen, also Juckreiz, ne, das Thema. Ne? Das ist, wir müssen davon ausgehen. Und dann haben wir auch die anderen Organe, also gynäkologische Organe, auch urologische Organe. Also wir müssen auch mit diesen Erkrankungen ausgehen, weil es ziemlich nah beieinander ist. So, und das ist dieser Mix, also diese Vielfältigkeit, ne, das macht unseren Job wirklich interessant.
Mhm. Fanden Sie das schon immer spannend? Weil ich habe mich gefragt, warum entscheidet man sich dafür, Proktologe zu werden?
Nein, also ich kam tatsächlich wie die Jungfrau zum Kind in die Proktologie. Ja, was heißt nicht die, vielleicht nicht so ganz. Ne? Das ist so, also es ist Nummer eins, ist überhaupt ein Wunder, dass ich ein Arzt geworden bin. Also ich wollte überhaupt kein Medizin studieren. Ich will jetzt nicht so weit aufholen, sondern ich bin zufällig in das ganze Programm reingerutscht. Ich habe ja die Bundeswehrmedizin studiert und dann habe ich irgendwann mal so die Facharztausbildung gemacht. Wir sind da sehr breit, also ausgebildet worden. Ich habe viel Unfallchirurgie gemacht und dann irgendwann mal überlegt, was mache ich denn dann weiter? Ich muss mich spezialisieren. Und da habe ich mit einigen Sachen so gehadert, überlegt, habe nicht richtig was gefunden. Und da mein Vater auch proktologisch tätig war, tatsächlich, mein Vater ist auch Chirurg, kannte ich mich da in der Proktologie ein bisschen aus. Ne? Und das hat sich so ergeben, dass ich während meiner kompletten chirurgischen Zeit, musste ich entweder so kleine proktologische Sprechstunde machen, habe ich damit ein bisschen mehr ausgekannt. Und dann bin ich danach, zur Spezialisierung, bin ich in Recklinghausen gelandet, in einer Abteilung für kolorektale Chirurgie, also für Koloproktologie. Das ist was Einmaliges. Und da habe ich tatsächlich das gelernt, von der Pike gelernt. Ich hatte fantastische Lehre und so ist das entstanden einfach. Mhm. Ja. So, das ist dazu. Aber ich wollte immer was Eigenes machen. Ich wollte immer Freiheit haben. Ne? Und ich habe geliebt, im Krankenhaus zu arbeiten, auch als Chirurg zu arbeiten. Aber ja, dann ging tatsächlich weg in deine Praxis und und so ist es entstanden.
Mhm. Ja. Wir haben schon gehört, die ganze Familie sind Ärzte und Ärztinnen. Da sind sie irgendwie in der Linie doch geblieben.
Ja, aber das war wirklich ein Zufall. Also ja. Ich wollte es nie machen, aber gut. Das ist.
Aber vielleicht. Jetzt machen Sie es gerne. Ja. Würden Sie denn sagen, Sie haben schon alles gesehen? Also ich habe Ihre TikToks gesehen. Da haben Sie erklärt zum Beispiel, was alles nicht in den Po gehört. Keine Knoblauchzehen. Und ich dachte so, what? Wer macht sowas? Sind Sie selbst nochmal überrascht, mit welchen Problemen Patienten zu Ihnen kommen?
Ja. Also es ist natürlich Extremfälle, ne? Aber jetzt in den Jahren, in denen ich diesen Beruf mache, ich habe schon ziemlich viele Gegenstände aus dem After rausgeholt.
Ah, oh Gott. Was war das Verrückteste?
Zwei Sachen. Also das war tatsächlich in meiner Krankenhauszeit. Es war einmal war eine Fahrradpumpe. Und einmal war eine Geldose, die müssen wir dann im OP rausholen. Also wirklich so eine.
Die muss man rausschneiden danach, ja?
Wir haben Patienten relaxiert. Ne? Es gab einen Versuch, man könnte es, wenn die Muskulatur so relaxiert, auch Schließmuskel so relaxiert ist, man kann es wirklich dann. Genau, man kann vom Bauch ausmelken. Ne? Sonst musste man tatsächlich ausschneiden. Also das war so, wenn es nicht geklappt hätte, hätten wir dann natürlich Operation machen können. Aber Apfel und so, das kommt hin wieder vor.
Sollte man auch nicht. Da verweise ich gerne auf Ihre TikToks, da lernt man, was man alles nicht in den Po tun sollte. Warum haben Sie sich denn entschieden, da auch Videos auf TikTok zuzumachen? Also es geht ja jetzt nicht nur darum, es geht ja um weitere medizinische Themen.
Das ist entstanden. Ja, also TikTok ist entstanden, also ich habe irgendwann mal, habe auch schon erzählt, irgendwann mal angefangen mit YouTube-Videos, ganz normalen informativen Videos, weil ich irgendein Medium haben wollte, worauf ich Bezug nehmen konnte, zum Beispiel beim Patientengespräch, wenn wir über irgendwelche Dinge sprechen, dann wollte ich immer sagen, wissen Sie, gucken Sie auf meinem YouTube-Kanal, da spreche ich über dieses Thema, wenn Sie noch Fragen haben sollten oder so, ne, vielleicht mal abends oder wenn irgendwas noch unklar ist, gucken Sie das nochmal an. Und dann hat sich das so ergeben. Und irgendwann mal kam ich tatsächlich dazu, dass diese neuen Medien, Instagram, TikTok, das nimmt tatsächlich, oder das spielt zunehmend große Rolle, auch bei den jungen Menschen. Und man kann unglaublich viele Menschen erreichen. Und so ist es entstanden einfach.
Ja, für viele ist das ja auch eine Informationsquelle heute. Also so richtig wie Nachrichten gucken sich andere Instagram und TikTok an. Und das sind ja bei Ihnen Hunderttausende. Also ich habe eine 500.000 Klicks über das Video zu 3 Fakten zum Pupsen gesehen.
Erstaunlich, ja.
Warum glauben Sie, interessiert das so viele?
Ja, weil es natürlich ist und jeder Mensch tut das. Ne? Das ist tatsächlich so schambeladen und keiner redet richtig darüber.
Ja, eben.
Aber jeder stellt sich vielleicht insgeheim Fragen und möchte das irgendwie beantwortet bekommen. Manchmal ist für mich auch ein Geheimnis, wieso manche Videos so viel Klicks erreichen und manche nicht. Mhm. Ja, ich bin selbst überrascht oft.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schambefreit sind die Wuppertaler beim Thema Darm?
Ganz unterschiedlich. Also es ist eine wirklich große Bandbreite. Aber so von 1 bis 10, ich sag mal, der Wuppertaler ist so im Schnitt 6 bis 7.
Okay. Ist das, ich habe gedacht, es ist vielleicht für viele auch eine Überwindung, zum Proktologen zu gehen. Oder wie ist da so Ihre Wahrnehmung?
Also wie gesagt, es gibt Menschen, die natürlich gar kein Problem damit haben, sich einfach zu zeigen und sich untersuchen zu lassen. Aber für sehr viele Menschen ist tatsächlich schambehaftet, ne, diese ganze Thematik. Und zweitens, was hin und wieder kommt, zum Beispiel, wir haben Patienten nach traumatischen Erlebnissen, zum Beispiel nach Verletzungen. Ne, das ist so, dass für die ist das ein Riesenproblem jetzt, nicht nur schambehaftet, sondern tatsächlich eine Blockade, sich untersuchen zu lassen. Ja, das ist dann schon, wird schon schwierig.
Aber Sie gehen da natürlich total professionell mit um.
Ja, es ist wichtig, also wichtig, dass man das ganz klar kommuniziert, ne? Ganz klar kommuniziert. Also der ganze Ablauf bei uns in der Praxisklinik, also wir gehen damit sehr, sehr professionell um. Also die Leute geben das auch wieder her, sagen die, irgendwie verliert man da auch Scham, weil wir sehr natürlich, sehr einfach, manchmal humorvoll damit umgehen. Und es ist auch irgendwo auch Verdienst vom TikTok und Instagram, muss ich dazu sagen, weil die Leute mich schon kennen. Wenn ich schon im Zimmer bin, die haben mich vielleicht schon da und hier schon mal gesehen und man baut schon automatisch oder die bauen schon automatisch eine Beziehung, also eine Connection zu mir auf. Das bedeutet, ich habe einen gewissen Vertrauensvorschuss, denn die wissen, was ich tue und was ich kann. So. Mhm. Deswegen fehlt mir auch die Kommunikation, das ist auch einer der Hintergründe, wieso ich auch sowas auch mache. Dann fehlt es ein bisschen einfacher. Und wenn wir ganz klar das kommunizieren, ganz versuchen, auch Vertrauen aufzubauen, dann klappt das auch.
Mhm. Ja. Wir besprechen gleich so ein paar typische Probleme und verbreitete Falschinfos rund um den Po und die Verdauung hier im Elbertalk. Das ist das große Interview bei Radio Wuppertal. Was sind so die häufigsten Probleme, mit denen Menschen zu Ihnen kommen?
Die häufigsten Probleme, die kann ich an einer Hand abzählen. Also das ist Nummer 1, das sind die Schmerzen. Ja klar, wenn es weh tut am Po, dann muss man natürlich zum Proktologen. Blutung, ja. Viel, wenig, aber Blutung und Juckreiz. So, das sind die drei Dinge, die wahrscheinlich über 90% unserer Patienten ausmachen.
Einerseits haben wir schon so ein bisschen über das Schamgefühl bei dem Thema gesprochen, das viele haben. Andererseits interessiert es auch vieles, sieht man ja an Ihrem TikTok-Account. Sie posten da Videos zu medizinischen Themen und das gucken sich sehr, sehr viele Leute an. Es gibt ja auch Bücher über Darmgesundheit, das sind Bestseller, darmgesunde Ernährung, also gesunde Ernährung, Trendthema, darüber stolpert man schnell online. Was ist aus Ihrer Erfahrung so ein Mythos aus Ihrem Arbeitsleben, der sich hartnäckig hält rund um das Thema?
Es gibt viele Mythen. Es gibt viele Sachen natürlich. Wir haben auch schon im Vorfeld auch so ein paar Sachen auch besprochen. Klar, manche denken, man muss jeden Tag tatsächlich Stuhlgang erzwingen. Das muss man nicht. Aber so eine der Mythen, was mir immer wieder begegnet, das ist ein ziemlich banales Ding. Also wir leben so eine Zeit, dass die Menschen in der westlichen Welt oft an Verstopfung neigen. Wir essen zu wenig Ballaststoffe, das ist so, wir bewegen uns zu wenig, also die Darmtätigkeit wird nicht so angeregt und deswegen resultieren sich sehr, sehr viele gesundheitliche Probleme, auch proktologische Probleme. Und einer der Mittel, die wir immer wieder geben, sind Abführmittel. Das heißt, wir sagen, achten Sie, dass der Stuhl weich ist. Und am Anfang ist das absolut in Ordnung, Abführmittel zu nehmen. Das kann man noch über längere Zeit nehmen. Man kann nach einer proktologischen Operation verordnen, damit es einfach nicht so weh tut und. Und es gibt Patienten, die chronische Verstopfungen einfach haben. Slow Transit Obstipation, Stuhlentleerungsstörungen. Da muss man das einfach über längere Zeit dazu geben, weil sonst funktioniert es anders nicht. Viele Menschen haben Angst und sagen, nein, das nehme ich nicht, das macht ja abhängig. So, damit möchte ich an dieser Stelle in dem Radio einfach aufräumen. Ja. Abführmittel machen nicht abhängig. Das ist ein Mythos, das, was man immer wieder erzählt. Die Tatsache, dass Menschen das immer mehr oder die Dosis immer wieder steigern müssen, ist dem geschuldet, weil die Grunderkrankung sich verschlimmert. Die Verstopfung verschlimmert sich. Und deswegen muss man das vielleicht in Jahren, dass immer die Dosis ein bisschen steigern. Aber es gibt keine Abhängigkeit. Was wir manchmal sehen, wir sehen eine sogenannte Melanosis Coli, wir sehen so eine Dunkelfärbung der Schleimhaut in der Darmspiegelung nach lang Gebrauch von Abführmittel. Das hat aber funktionell keine Auswirkungen.
Ja, und jetzt haben Sie ein Thema angesprochen, was vielleicht auch für viele ganz interessant ist, dass wir uns oder die meisten Menschen sich falsch ernähren. Ja. Vielleicht haben Sie 2, 3 Tipps. Was wäre eine richtige Ernährung?
Ja, das ist Ernährung ist riesengroßes Thema. Ne? Und wir merken auch jetzt, dass da passiert auch was, auch in den Empfehlungen. 3 Dinge, ne? Das ist so. Aber als Proktologe würde ich mal sagen, klar, nehmen Sie genügend Ballaststoffe. Ne? Das heißt, Sie müssen tatsächlich genügend Ballaststoffe zu sich nehmen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel?
Ja.
Ja, zum Beispiel, sie sollen, man sagt, boah, jetzt habe ich die Grammzahl nicht im Kopf, aber ungefähr, sie sollen so Umfang von Belastung von dann 500 Gramm rohen Möhren, ne? Da sollen sie unbedingt einfach so das Minimum nehmen. Zum Beispiel in Schwarzafrika oder sowas, ne? Das Naturvölker nehmen das Vierfache davon. Und da ist zum Beispiel Verstopfung absolut unbekannt. Die nehmen viel, viel mehr Ballaststoffe zu sich. So. Ich glaube, sind 15 Gramm Trockensubstanz, aber nageln Sie mir nicht fest, die Zahlen,
ich vergesse das. Die Grammzahlen sind vielleicht nicht so.
Das ist so, aber man muss tatsächlich, also Sie müssen dieses Gemüse, diese Ballaststoffe, egal in welcher Form, sollen Sie zu sich nehmen. Ne? Grüner Salat hat nicht so viele Ballaststoffe. Ne? Das achten Sie, dass Sie das einfach haben. Dann natürlich genügend trinken. Ja, das ist diese 1,5 Liter Wasser, ja, das, was ich gerade vor mir habe und gerade ausgetrunken habe, das sollen Sie auf alle Fälle am Tag trinken. Wenn Sie Kaffee oder Tee dazu nehmen, dann das wirkt auch entwässernd. Bitte noch genauso eine Menge von Flüssigkeit dazu, also Wasser dazu. So, und das Dritte natürlich, also das, was viele Leute vergessen, tatsächlich auch genügend Eiweiß zu nehmen. Das ist auch so ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, aber die Eiweiße, die Aminosäuren sind die Bestandteile, die Bausteine unseres Körpers. Das ist so, wenn Sie dass das Stoffwechsel gut funktioniert, das Immunsystem gut funktioniert, Sie brauchen diese Bestandteile, also diese Bausteine, wenn Sie nur Brötchen und Marmelade essen, das ist, Sie haben zwar vielleicht, Sie sind satt, Sie fühlen sich satt, Sie haben genügend Energie, aber diese Bausteine fehlen einfach Ihnen und deswegen funktionieren auch viele Dinge nicht so gut in unserem Körper. So, das ist so, jetzt ganz grob zusammengefasst, was man machen sollte.
Wir essen zu wenig Gemüse. Heute auch, Abend wird eine Möhre gegessen. Ja. Ich habe noch ein paar Mythen rausgesucht, die wir vielleicht aufklären können. Viele sitzen lange auf der Toilette und scrollen am Handy. Ist das problematisch oder harmlos?
Absolut.
Ist problematisch?
Absolut problematisch.
Warum?
Ja, weil es so nicht geht. Normalerweise, ich erkläre wirklich ganz banal, wie der Stuhlgang-Vorgang funktionieren soll. So, unser Darm oder Enddarm, das ist, und das Mastdarm sollen Sie wie so eine Ringtonne einfach vorstellen. Da kommt immer wieder so ein bisschen Wasser, also so Stuhlgang, und dann sammelt sich dann in diesem Reservoir eine Stuhlmenge, das ist, dann dehnt sich das auf die Wände, und dann kriegen wir so ein Stuhldranggefühl. So, wenn wir diesen Stuhldranggefühl und Reflex haben, entspannt sich unser innerer Schließmuskel. Das ist ein Reflex, das können Sie willentlich nicht beeinflussen. Und dann können Sie problemlos automatisch Stuhlgang haben, wie die Kinder. Die Kinder können Stuhlgang haben, wenn sie Stuhldranggefühl haben, zack, das ist raus, fertig, so. Wir warten dann immer, ne? Das ist so das. Und dann gehen wir auf die Toilette, versuchen dann wirklich diese harte Stuhlsäule, die vielleicht zu lange ist, da rauszupressen. Ja, und das zweitens, dann ist dieser Drang vorbei, auch der innere Schließmuskel angespannt, ne, das ist, und wir sitzen da und scrollen und versuchen immer ein bisschen zu pressen. Aber das ist, ich habe ja gesagt, unser Mastdarm ist eine Regentonne, da kommt immer ein bisschen von oben, ein bisschen was dazu. Natürlich, wenn Sie da sitzen würden und immer pressen würden, dann kommt immer wieder raus. Aber so schädigen Sie. Sie müssen vorstellen, die Hämorrhoidalknoten, die sind prall gefühlt. Also Hämorrhoiden sind dazu da, um Enddarm luftdicht abzudichten. Das ist wie die Gummidichtung ans Fenster. So. Und das Blut kommt von oben, so das Gefäß, das macht so diesen Knäuel, und der Abfluss geht eigentlich durch den Schließmuskel durch. Das bedeutet, wenn der innere Schließmuskel angespannt ist, sind die Hämorrhoidalknoten prall gefüllt mit Blut und da ist luftdicht. So. Wenn es entspannt ist, ne, dass dann die Gefäße sind auf, ne, und dann fallen die Hämorrhoidalknoten zusammen. Deswegen der natürliche Stuhlgang funktioniert so einfach. Mhm. Und wenn Sie da sitzen und immer wieder an den prall gefüllten Hämorrhoiden ein bisschen was pressen, dann schädigen Sie sich langfristig.
Ja, okay. Also lieber warten, bis man wirklich muss, und dann schnell.
Genau. Lieber dann aufstehen, später nochmal gehen. Ne? Das ist aber nicht da sitzen, und das verleitet natürlich dazu. Ne? Das ist, dann haben wir natürlich auch ganz andere Reaktionen. Dann sitzen wir da, wir sind zu lange. Dann staut sich da natürlich an der Stelle. Sie pressen dann so über die Kloschüssel, und das langfristig ist das nicht gut.
Ja. Okay, komm, wir machen noch einen, weil uns die Zeit ein bisschen wegläuft. Was halten Sie von Hausmitteln und Internet-Tipps zur Darmreinigung?
Nicht viel.
Warum nicht?
Ja, weil es gibt keine wissenschaftliche Evidenz dazu. Nummer eins, das hat man nach untersucht. Zweitens, man kann sich auch damit schädigen. Ja, das ist so, ja, es ist Bestandteil der Naturmedizin. In der Ayurveda macht man so lauwarme Öleinläufer. Ne? Das soll helfen, soll die Gifte aus dem Körper rausbringen. Also, wie gesagt, es gibt keine Evidenz, aber das kann in manchen Situationen, bei manchen Krankheitsbildern Sinn machen, zum Beispiel. Ne? Aber nur dann. Aber als Prophylaxe bringt das nicht viel.
Aktuelle Nachrichten gab es zuletzt darüber, dass es immer längere Wartezeiten für Facharzttermine gibt. Wie ist die Lage bei Ihnen in der Praxis in Elberfeld?
Also es ist so, das sage ich jetzt ganz öffentlich, wenn jemand ein akutes Problem hat, wenn jemand Schmerzen hat, Blutung oder Ähnliches, wirklich, der wird am gleichen Tag gesehen. Na, das ist so, das ist, wenn er kommt, wird am gleichen Tag gesehen. Wir bieten dann um etwas Wartezeit. Wir finden für den auf alle Fälle einen Slot. Na, da gibt's gar keine Probleme. Also das machen wir. Also wir weisen keine Patienten ab. Aber ansonsten für reguläre Termine, da haben wir schon Wartezeiten, schon einige Wochen zum Teil.
Ja. Mhm. Mhm. Haben Sie eine Idee, was dagegen helfen könnte? So generell politisch vielleicht?
Ich habe eigentlich einen Grundsatz, ich rede nie öffentlich über Politik oder über Religion oder sowas, aber hier vielleicht lasse ich so ein paar Worte. Ich denke, das ganze System, also das war mal vielleicht vor einigen Jahrzehnten vielleicht ein gutes System, was gut funktioniert hat, auch wir Ärzte haben das selbst verwaltet, aber momentan funktioniert das nicht so gut. Und zwar, wir haben als niedergelassene Ärzte, wir haben extrem viele Regularien. Ne? Ich habe auch kurz angerissen, wir haben Budgets, wir haben Zeitkontingente. Das bedeutet, wir können nicht mehr Patienten behandeln, als wir könnten mehr. Ne? Aber wir dürfen das nicht. Ne? Das heißt, natürlich dürfen wir das. Aber dann werden einfach die Honorare gestrichen. Und jede ärztliche Behandlung, auch ein Termin, das ist mit Kosten verbunden. Man muss Personal bezahlen, man hat Equipment. Die Kosten sind einfach da und die werden einfach nicht gedeckt. Deswegen viele Kollegen ziehen da einfach eine Sperre. Sie können es einfach nicht. Also ich sage auch immer, ich würde gerne auch länger arbeiten. Ich würde gerne auch sehr gerne am Wochenende auch eine Sprechstunde anbieten. Das ist aber A, finden Sie vielleicht... ich würde vielleicht ein Personal finden, der da mehr dabei auch da helfen würde, ne? Aber dann kommen wir natürlich schon so eine Zeit, wo wir kriegen es einfach nicht vergütet. Mhm. Ne? Und deswegen machen wir das nicht.
Also man kann gar nicht so frei sein,
ja,
wie man gerne will.
Das denkt man, das ist ja. Und zweitens auch viele Kollegen, also wir haben Glück, weil wir sehr eine vielfältige Praxis sind. Wir machen viele Dinge, ne? wir operieren, wir machen Darmspiegelung, wir sehen Patienten, also wir stehen auch wirtschaftlich an sehr vielen, auf sehr vielen Säulen, ne? Wir sind ein bisschen stabiler. Wir können es auch leisten, einfach mehr Patienten zu behandeln. Das tun wir auch. Ne? Das sage ich jetzt ganz offen, mich nicht irgendwie da hervorzutun, sondern das tun wir einfach, weil es auch wichtig ist. Ungefähr 30% unserer Patienten fallen einfach über das Budget. Das heißt, wir kriegen diese Kosten nicht vergütet, aber wir decken das, das funktioniert. Ne? Aber stellen Sie mal vor, es gibt einen Kollegen wie einen Hautarzt, der vielleicht nichts anderes kann. So ein konservativ tätiger Hautarzt, der mit Händen und mit den Augen einfach arbeitet. Der kriegt einmal im Quartal sein Honorar, das sind so 14, 15 Euro, ne, also manchmal über 20 Euro. Und das war's. Und wenn der Patient fünfmal kommt, der kommen muss. Der Honorar ist der gleiche und deswegen kann er nicht einfach, der kann es nicht einfach. Der kann seine Praxis nicht unendlich ausdehnen. Ne? Das ist so, dann, er unterliegt auch gewissen Budgets. Okay. Und das ist so ein Problem. Ne? Zweitens natürlich, ich habe nichts gegen eine Konkurrenz. Also wenn auch ein Proktologe sich nochmal irgendwo in Elberfeld niederlassen würde, ich würde das eher begrüßen.
Sagen
Sie, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also das bringt uns natürlich auch vielleicht auch besser zu werden, ne? Uns vielleicht was anderes zu machen und sich uns anzustrengen. Und da auch die Anzahl der Niederlassungssitze auch begrenzt ist, das finde ich auch nicht gut. Ne?
Ja. Ja, die Bundesvorsitzende der Hausärztinnen und Hausärzteverbands, die hat gesagt, Videosprechstunden könnte eine Lösung sein. Da sind Sie ja so ein bisschen auf dem Weg dahin mit Informationsvideos bei TikTok oder auch bei YouTube.
Das wird auch immer wieder angeboten, aber Videosprechstunde, das ist in meinem Fach ist das überhaupt nicht relevant. Also ich kann
wenn man
kein Gespräch
angucken
führen.
Kann.
Genau, ich kann es nicht angucken, kann Patienten nicht untersuchen. Ne? Das ist Videosprechstunde. Ich mache manchmal Videosprechstunde, aber das ist reine Information. Also man kann vielleicht eine Krankmeldung ausstellen. Ne? Das ist, man kann einen simplen grippalen Infekt vielleicht behandeln. Ne? Das ist aber wenn wir was Gravierendes haben. Wir können Patienten nicht untersuchen, ich weiß es nicht. Aber das könnte vielleicht in manchen Fällen, zum Beispiel im hausärztlichen Bereich, könnte eine Hilfe sein.
Mhm. Ja. Ja. Und wenn ihr noch Fragen offen habt, könnt ihr natürlich auch einfach mal gucken, Dr. Eduard Karsten, bei TikTok und Instagram und bei YouTube, so kleine Videos, die schon so ein bisschen aufklären rund um das Thema. Also ich hatte ja vorher gesagt am Anfang des Gesprächs so, ich hatte so ein bisschen ein komisches Gefühl in der Vorbereitung, weil das doch teilweise sehr explizite Themen sind, aber ich muss sagen, ich hatte überhaupt kein Problem, hier darüber zu reden. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.